Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zu Alt und Spiele, Folge 39, glaube ich, oder Andreas?
39, wir sind fast rund.
Fast rund, richtig. Ja. Zurück aus der längeren Sommerpause, die wir uns gegönnt haben in diesem Jahr. Und in alter Frische sind für euch am Start Tobi Wienke, live aus dem Sendestudio am Rande des Neandertals.
Und Andreas Gabe aus Frankfurt am Main, oder?
Ja, ich glaube. Ich sehe da einen Fluss bei dir im Hintergrund
irgendwie. Ja, genau. Also entweder Main oder. Ja, genau.
Ja, oder, genau. Oder. Einer von beiden wird sein. Wir hatten ein Wochenende, oder beziehungsweise in der letzten Woche, ein Event irgendwie, was die letzten zwei Jahre wehgetan hat, ehrlich gesagt. Und zwar aus diesem Grund, die Gamescom in Köln ist immer dieses wunderschöne Klassentreffen der Gamesbranche. Man trifft die Journalistenkollegen, man trifft die Kollegen aus der PR, man trifft die Entwickler und man ist einfach in Köln und die ganze Branche kommt zusammen und hat sich lieb. Und auch in diesem Jahr ist das Ganze wieder leider nur virtuell passiert.
Und das ist traurig. Ja, das ist es in der Tat, obwohl man es ja anders geplant hatte. Ne? Man hat so mit den Hufen gescharrt und dachte, dieses Jahr können wir wenigstens ein klein bisschen Präsenz wagen, hatte ein Hybrid-Event ausgedacht. Also da Respekt an den Branchenverband und alle Beteiligten, auch der Kölnmesse. Tolle Ideen und Konzepte für ein Hybrid-Konzept, eben mit einigen Gamern tatsächlich vor Ort. Und ich glaube, im Mai oder so war es, dass man sich davon dann leider doch verabschieden musste. Ja. Also wir hoffen auf 2022, aber blicken zurück richtig. Auf eine, ja, dann richtig, und wir blicken zurück auf eine rein digitale Gamescom.
Genau, und rein digitale Gamescom. Fangen wir an mit der Opening Night. Vielleicht mal mit den halbwegs angenehmen Dingen, die Opening Night Live. Konzept, das sich bewährt hat. Die erste Opening Night Live fand ja tatsächlich noch bei der letzten Gamescom mit Publikum statt. Wir erinnern uns, 2019, da war das ja die Premiere. Hideo Kojima live vor Ort, umringt von zahllosen Fans und Scharen. Damals war das Konzept neu und gutes Ding. Letztes Jahr dann rein digital, dieses Jahr dann auch wieder rein als Stream, was ja durchaus funktioniert hat.
Ja, so jetzt so grundsätzlich ja. Ich persönlich fand ja schon bei der Präsenzveranstaltung vor drei Jahren, habe ich mich gefragt, was soll der Jeff Keighley da? Also ich meine, das ist eine deutsche Messe, vom deutschen Branchenverband ausgerichtet und der Kölnmesse. Und dann holen wir uns da so einen Kanadier, der früher mal Spielejournalist war, inzwischen längst keiner mehr ist, spätestens seit er vor laufenden Kameras Mountain Dew trinkt und Doritos futtert. Also ein Hochzweifel, ja, muss man ja sagen, Entschuldigung, da ist eine hochzweifelhafte Persönlichkeit, der halt Manager ist im Grunde genommen. Ne? Der hat sein Unternehmen, der hat seine Game Awards da, die er versucht groß zu pushen, der ist Eventveranstalter, aber eben kein Journalist mehr. Und dem bieten wir jetzt sozusagen noch zusätzlich Werbefläche, letztlich macht er Werbung für seine Game Awards und kriegt dafür einen Arsch voll Geld, wenn ich das mal laut sagen darf. Allerdings, wenn man dann irgendwie sich anhört, welche Leute da, welche deutschen ModeratorInnen vor der Kamera da irgendwie Englisch radebrechend reden, dann weiß man, warum man sich die Leute aus Nordamerika holt. Sorry, ich bin gerade Grumpy Old Man.
Oh ja, Grumpy Old Man, ein ordentlicher Rant-Trickmatze.
So ein bisschen.
Aber man muss dazu sagen, diese Opening Night ist ja so in bester amerikanischer Awesome-Tradition. Das ist halt so in dieser Branche halt, auch wenn man an die E3 denkt und so, oder wenn man an sämtliche Events aus der Gaming-Branche denkt, wo das Wort Awesome nicht oft genug geawesomed werden kann. Und it's so amazing, it's so great to be here, it's an honor, we do it all for the players. Da ist ja das amerikanische Branchengeschleime halt Standard. Wird dann jetzt auch nach Deutschland geholt, muss man nicht gut finden, natürlich, klar. Auf der anderen Seite, es ist ja so, dass diese Opening Night ja nicht kuratiert ist, sondern dass da halt natürlich genannt wird oder auftaucht, wer halt sagt so, ich möchte, dass mein Spiel hier präsentiert wird.
Genau, das ist im Grunde, ja, es ist Werbe, ja. es ist ein langer Werbespot.
Trotzdem gab es ja durchaus spannende Sachen. Und ich muss sagen, gleich zu eröffnen mit einem neuen Saints Row, haben sie mich gekriegt. Klar, es gab vorher schon die Gerüchte, beziehungsweise hat Geoff Keighley ja auch selber bei Twitter gesagt, so, hahaha, es wird ein Saints Row kommen. Wo ich mir denke, so, okay, Spoiler doch direkt. Nichtsdestotrotz fand ich das gut. Also überdrehte Reihe. Gut, jetzt gab's kein Dildo bei der Gamescom zu sehen. Die Dildo-Kanone war jetzt nicht zu sehen, aber das überdrehte Ding fand ich schon gut und war ein schöner Trailer und der war auch sehr stimmungsvoll.
Naja, ich meine, wenn Rockstar uns kein GTA 6 bietet, dann spielen wir halt Saints Row, ne? Also ich mag die Serie grundsätzlich auch, aber jetzt muss ich doof fragen, vielleicht habe ich nicht genau genug hingeschaut. Ist es nicht eher ein Remake? Ist es ein komplett neuer Teil?
Also es ist quasi ein Makeover, würde ich mal sagen. So wie damals der Restart von Tomb Raider, genau, richtig.
Okay.
Richtig, ne? Also so würde ich es halt sehen.
Ah, ein Reboot oder so.
Ja, ein Reboot, genau.
Ja.
Also
ja.
So wie Spider-Man jedes Jahr neu im Kino erzählt wird, könnte ich mir das vorstellen. Aber nichtsdestotrotz fand ich direkt schon schön, dass man direkt zu Beginn die erste Überraschung hatte. Und danach gab es mit Marvel Midnight Suns auch die zweite Überraschung tatsächlich.
Ah, okay.
Hast du gar nicht mitgekriegt?
Ich habe so punktuell reingeguckt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan unseres kanadischen Freunds. Deswegen, also habe ich nicht jedes einzelne Spiel gesehen. Nee, das ist an mir vorbeigegangen. Ein Marvel-Spiel. Okay.
Genau, richtig, ein Marvel-Spiel und zwar von den Machern von XCOM. Es wird also ein rollenbasiertes Taktik-Spiel. Das Interessante ist, zusammen mit Marvel haben die XCOM-Macher einen neuen Helden geschaffen, The Hunter. Ein Helden, den es vorher nicht gab und ob dann Held oder Heldin, das kann der Spieler sich quasi selber machen. Und das war das andere Bemerkenswerte an der Opening Night. Ich hatte zumindest direkt den Eindruck, hey, Diversity ist da. Wir haben weibliche Hauptrollen, wir haben farbige weibliche Hauptrollen, wie es halt dann kam bei Halo im Multiplayer, eine weibliche Hauptrolle in der wichtigen Dinge. Und dann die Überraschung, im neuen Turtles-Spiel kannst du sogar April O'Neil spielen. Das war dann so, hey, selbst so ein altes Franchise schafft es dann, dass man einen weiblichen Charakter hat, den man spielen kann und mit dem man sich prügeln kann. Und da fand ich so, okay, es gibt ja oft Kritik, die Games-Branche sei nicht divers genug und es gibt zu wenig weibliche Helden. Spätestens jetzt ist es aber angekommen. Und jetzt kann man mal überlegen, müssen wir weiterhin die Games-Branche da so anders behandeln als andere Branchen?
Naja, stimmt, da hast du recht. Das fällt positiv auf. Auch in der Wahl der ModeratorInnen, der Kili war ja nicht alleine, sondern nee, das stimmt. Das war schon ganz, ganz nett gemacht. Aber wo du sagst, auch Frauen prügeln sich, mir ist ja irgendwie so ein bisschen aufgefallen, auf einmal sind ja Prügelspiele wieder da, ne? So ein bisschen, also Beat'em-ups in der Vorschau. Haben sie uns King of Fighters Nummer 15 präsentiert und relativ weit hinten hat der Jeff Keighley dieses Sifu oder Sifu groß gehypt und davon geschwärmt und das sieht tatsächlich ganz interessant aus. Das ist wirklich wie so ein endlich mal der Versuch, so ein Beat'em'up tatsächlich in 3D zu übertragen, so wie das vor einigen Jahren Nintendo ja auch sehr erfolgreich und gut mit ARMS gemacht hat für die Switch.
Das stimmt richtig. Und dieses Prügelspiel, das gab es schon letztes Jahr zu sehen, meine ich.
Das Sifu? Mhm. Ah, also es war nicht brandneu. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten sie es angekündigt.
Oder
aber
so, genau.
Ja, also es war nicht brandneu, aber sie haben eben jetzt mehr davon gezeigt und es sieht tatsächlich sieht ganz interessant aus. Also auf jeden Fall eben ein Genre, was also ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist.
Das stimmt, richtig, richtig. Und dieses neue Turtles, was ich vorhin schon ansprach, irgendwie sieht ja so aus wie die alten Turtles in den 90ern, Turtles in Time und so weiter von Nintendo oder auf Nintendo-Konsolen und so.
Ja.
Charmant. Spannend ist übrigens für den Trailer, gab es ja den alten Hero Turtles Song oder Ninja Turtles Song, ne, der ja von Frank Zander auf Deutsch für die Zeichentrickserie gesungen wurde. Die neue Version auf Englisch für den Trailer gesungen von Mike Patton von ach verdammt, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen der Band von Mike Patton? Wieso fällt mir jetzt einfach Faith No More nicht ein?
Faith No More.
Ja, Mike Patton von Faith No More hat den neuen Hero Turtles Song für das Spiel eingesungen, was ich auch sehr unterhaltsam finde. So Dinge waren natürlich auch dabei. Und ja, du sprachst jetzt schon zweimal die Moderatorin-Kollegin aus Deutschland an, Natascha Becker von GameStar, hat ja sozusagen co-gehostet bei der Opening Night, beziehungsweise durfte sie die Gamescom Awards verlesen. Ich fand das so ein bisschen schade, weil Geoff Keighley war in diesem Studio, wahrscheinlich nicht in Deutschland, sondern irgendwo in Übersee. Ja. Und sie war dann in so einer Kiste zugeschaltet. Irgendwie, das fand ich so ein bisschen, das war so, ah komm, wir müssen irgendwie den Bezug zu Deutschland schaffen, und das war irgendwie so ein bisschen schade. Ich hätte sie viel lieber noch mehr co-hostend gesehen irgendwie, und das war ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja. Also hätte ich mir mehr gewünscht, wenn man sagt so, ey komm, wir wollen hier, weil auch wenn Geoff Keighley am Anfang sagt, ah, special greetings to Germany, to our friends.
Ja.
Dann hol sie doch auch zu dir irgendwie, dann zahl dir doch den Flug. Gut, vielleicht nicht wegen Corona, aber dann bau sie doch ein bisschen mehr ein.
Ja,
traut euch das doch.
So ein bisschen mehr Dynamik.
Zumal die ja auch nie direkt miteinander gesprochen haben.
Ja. So,
Geoff Keighley hat moderiert und dann quasi an sie übergeben. Sie hat dann Award gemacht irgendwie und zum nächsten Spiel übergeleitet. Die haben nicht direkt miteinander kommuniziert. Zumindest wenn ich jetzt, nee, ich glaube nicht, dass die direkt miteinander gesprochen haben.
Als wäre das voraufgezeichnet.
Möglich
wäre es, ja. Möglich
wäre alles von beiden vorgezeichnet.
Ja, und ich meine, also wie gesagt, ich will jetzt sozusagen eigentlich niemanden persönlich rausnehmen, weil das war so mein Eindruck aus verschiedenen Moderationen und so mein Eindruck aus der gesamten digitalen Gamescom. Aber Leute, ich meine, wir haben hier in Deutschland, haben wir Spiele, fitte Leute, sage ich mal, nicht nur Spielejournalisten, aber einfach spieleaffine Moderatoren oder ModeratorInnen, die sprechen lupenreines, muttersprachliches Englisch. Ich erinnere zum Beispiel hier Patrice Bouedibela und so, das ist dann, ja, ich sag mal so, da hast du dann auch die Möglichkeit, mit jemandem wie Geoff Keighley tatsächlich eben auf Augenhöhe so eine Art Doppelmoderation zu machen.
Ja. Awesome kriegen wir auch hin.
Den?
Ein Awesome kriegen wir auch hin. Amazing. Awesome.
Ach so, ja, das stimmt, ja.
Ja, was gab's noch auf dieser Gamescom? Also bleiben wir noch mal vielleicht kurz bei der Opening Night. Schade, Horizon Zero Dawn verschiebt sich auf nächstes Jahr. Gut.
Auf den Februar, auch, ne?
Genau, auch jetzt nicht so überraschend, aber immerhin eine persönliche Meldung vom Spiel, wie es da weitergeht. Und für mich auch eine große Überraschung, UFL, dieses Fußballspiel, von dem man noch nicht viel gesehen hat, außer im Trailer. Man sieht ein Stadion, man sieht das Franchise von West Ham United, also Wappen und Farben und alles von West Ham, von den Hammers. Aber ein Spiel, das sich anschickt, in einem 30-sekündigen Trailer zu sagen, so, wir attackieren jetzt mal FIFA und Pro Evo. Und das fand ich sehr überraschend tatsächlich, dass da nach all den Jahren mal sich einer traut zu sagen, so, wir gehen jetzt in dieses Segment, was komplett besetzt ist, rein und versuchen mit einem Free-to-Play-Spiel was zu reißen. Interessant auf jeden Fall.
Ja, total. Ja, weil und vor allem, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie wie jedes andere Genre, wo es auch schwierig wäre, wenn da eben zwei Juggernauts existieren seit Jahrzehnten fast. Sondern eben, es ist ja, in diesem Segment ist es ja noch begrenzter, weil hier geht's ja um Lizenzdeals, ne? Und eben die Japaner und die US-Amerikaner gönnen sich da nix und Schalke wechselt dann mal von FIFA zu Pro Evo und so, aber da jetzt sozusagen noch als Dritter sich aufzubauen und dann eben auch mit einem anderen finanziellen Konzept, ne? Boah, also schon sehr mutig. Mal gucken, wie viel Geld ihr da reinstecken
können. Aber mutig und eine Ansage. So, also, weil, wie gesagt, wenn du halt ein neues Action-Adventure machst, ist ja ein breites Genre, aber Fußball ist ja wirklich ganz klar. Ja, gerade in Europa ist ja klar, es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich spiele nur Pro Evo, aber machen wir uns nichts vor, FIFA ist hier der Marktführer, Punkt.
Ja.
Da brauchen wir nicht diskutieren. Und es gibt Leute, die kaufen sich ja nur Konsolen für ein neues FIFA tatsächlich.
Ja.
Und da anzugreifen, mutig. Gut, sie hatten auch das Glück, dass zu dem Zeitpunkt gerade West Ham auch Tabellenführer in der Premier League war. Mhm. Gutes Timing. Aber das war auch tatsächlich noch was mich überrascht hat. Und mich hat überrascht, dass man vieles nicht gesehen hat. Also es gab da jetzt keinen Trailer von FIFA in der Opening Night oder irgendwelche anderen Platzhirsche, die ich erwartet hätte. Von Elden Ring in der Opening Night auch, lass mich überlegen, gab es Elden Ring? Ich glaube nicht, ne?
Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, nur punktuell reingeguckt, wobei ja eben Elden Ring dann bei den Awards groß gefeatured wurde, ne? Also das stimmt auch, das ist ein Hype-Titel, auf den ich gern gesehen hätte. Ja. Mir persönlich haben bei der Opening Night Live doch letztlich die Indie-Spiele gefehlt, wenn ich das, wie gesagt, wenn ich das richtig übersehen habe.
Ein paar waren dabei.
Annapurna zum Beispiel hatte keinen Titel in der Opening Night Live. Und das ist ja momentan so mein absoluter Lieblingspublisher. Also der Publisher von Stray, was demnächst rauskommen soll. Diese großartige Geschichte über eine Katze in einer Cyberpunk irgendwie komischen Cyberpunk-Welt, wo gar keine Menschen mehr existieren, sondern nur noch Roboter leben in einer Gesellschaft. Aber auch der Publisher von 12 Minutes, was vergangene Woche erschienen ist, großartiges Spiel mit Willem Dafoe in einer Rolle. Also eben so ein ganz toller, typischer Indie-Publisher. Von dem habe ich nichts gesehen.
Aber es waren ein paar Indie-Spiele drin. Zum Beispiel gab es das Spiel Midnight Fight Express, was ja von so einem einzelnen polnischen Familienvater gemacht wurde. So ein Prügelspiel auch wieder im Grunde, wo wir beim Thema wären. Also das war ja auch schon eher Indie-mäßig. Auch Cult of the Lamb, das so ein bisschen aussah wie jetzt komme ich nicht drauf. Dieses andere Indie-Spiel von, na egal, also Cult of the Lamb auf jeden Fall war ja auch so ein Indie-Titel, der mit drin war. Es war schon drin irgendwie und halt auch schon so ein bisschen, kann man Splitgate noch als Indie-Titel bezeichnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Splitgate, dieses Portal meets Fortnite-Spiel irgendwie, war ja auch mit drin. Also ich fand schon, dass das Indie drin war. Auch das Indie-Spiel Lego Star Wars The Skywalker Saga war ja auch mit vertreten. Wobei ich da auch so ein bisschen, ja, toll, dass wir ein neues Lego Star Wars The Skywalker Saga kriegen. Aber ist die Lego-Geschichte vielleicht auch erzählt?
Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, schon auf der Wii habe ich die Episode 1 bis 6 durchgespielt, die in Lego, also ja. Das war jetzt nicht so der ganz große Wurf. Und dann gab es natürlich eben auch sicherlich wegen Keelys Nähe zu Kojima, gab es dann am Ende ja nochmal zu dem Director's Cut von Death Stranding ein längeres Segment. Ja. Was ich tatsächlich natürlich auch großartig finde, weil das Spiel mag ich sehr gern und das ist ja auch irgendwie so ein AAA-Titel mit irgendwie so einem Indie-Touch, ne? Also das ist ja ein bewusst sperriges Spiel. Das fand ich dann auch wieder ganz, ganz nett und versöhnlich. Also du hast schon recht, der Indie-Spirit war schon da. Ich hätte mir einfach mehr gewünscht und vor allem eben auch einfach mehr von ganz konkret wirklich von Annapurna. Das sind mal, also Stray zum Beispiel gehört für mich da einfach rein. Das ist ein Hype-Titel. Hätte ich gerne gesehen.
Hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite, dann quasi am Ende so als Höhepunkt, wow, ein Director's Cut von dem Spiel, das wir vor 2 Jahren rausgebracht haben. Das war auch so ein bisschen, schöne Neuerung in der neuen Version von Death Stranding. Schöne kleine Gameplay-Gimmicks hier und da. Aber auf der anderen Seite würde man bei den Filmfestspielen in Cannes damit enden, hey, der Director's Cut des Films von vor 2 Jahren, ich glaube nicht.
Ja, das stimmt. Und natürlich, seien wir ehrlich, der Begriff Director's Cut, der wird ja im Videospielbereich meistens sowieso ad absurdum geführt. Denn ein Director's Cut ist ja im Kinobereich eigentlich dazu da, um im Nachhinein dem Regisseur oder der Regisseurin zu erlauben, ihre oder seine Vision umzusetzen, wenn das vorher eben nicht möglich war. Also das sind Filme wie Dune, der Wüstenplanet oder Blade Runner, das Original. Wo die Regisseure kurz vor der Veröffentlichung des Films entmachtet wurden, rausgeschmissen wurden und so irgendjemand anders übernommen hat, beziehungsweise eben das Studio die Leine in der Hand hatte und Entscheidungen getroffen hat, die mit denen der Regisseur vielleicht oder die Regisseurin nicht einverstanden waren. Und dann eben erlaubt man einen Director's Cut, wie zum Beispiel eben bei Blade Runner, das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also Kojima hatte ja alle Möglichkeiten, das Spiel so rauszubringen, wie er das wollte, behaupte ich jetzt mal.
Ja, richtig.
Also insofern, gar keine Notwendigkeit, das so zu nennen. Das ist Quatsch.
Oder halt der Director's Cut von Das Boot, den ich tatsächlich auch gesehen habe. nochmal ein bisschen länger. Nicht ganz so lang wie die TV-Fassung, aber halt nochmal eine Stunde länger als die Original-Kino-Fassung irgendwie, wo man einfach dann nochmal länger gemacht hat. Ja, richtig, genau. Aber das, wie gesagt, bei dem Spiel, das war so ein bisschen, ich mag das Spiel auch. Also das ist ein gutes Spiel, aber das dann da am Ende so groß zu hypen irgendwie, da hätte ich doch lieber irgendwas vielleicht gehört von dem Add-on zu God of War oder also zu dem Standalone-Add-on von God of War. Sony hatte aber keine Lust, da einen rauszuhauen irgendwie. Das hätte mir so ein bisschen gefehlt. Aber gut, was spannend war, sonst hast du ja gerne bei so einer Opening Night auch Titel, die demnächst schon kommen. Irgendwie so ein Deathloop zum Beispiel kam gar nicht dran vor. Das kommt ja jetzt auch schon bald, ne?
Ja.
Oder also das hast du ja auch sonst gerne, war nicht drin. Interessant war auch der Trailer, fand ich, zu Far Cry. Ich meine, ich mag ihn. Ich mag einfach Gus aus Breaking Bad, Giancarlo Esposito, super Schauspieler, richtig geiler Badass-Typ und fand ich super. Schöner Trailer, kommt auch bald das Spiel tatsächlich. Und von Ubisoft gab es ja dann auch endlich Neues zu Riders Republic, was, glaube ich, im Februar schon kommen sollte.
Und, jetzt und dann verschoben war.
Ne? Genau, ja, bis vorgestern.
Ja, ja.
Gab es jetzt über die Gamescom, gab es Beta.
Ja.
Wahrscheinlich einfach auch als Stresstest für die Server, ne? 50 Leute können gleichzeitig spielen. Ja klar, aber so macht man das halt, ne?
Ja,
macht
Sinn. Ja.
Und das war die Opening Night. Und dann ging die Gamescom ja noch weiter. Da gab es ja dann tägliche Shows.
Auch die Politiker waren wieder da, ne? Dieses
die Battle Royale.
Die Battle Royale, genau. Dieses Jahr moderiert von LeFloid und eben vielen Generalsekretären wieder nur 5 Parteien. Weißt du eigentlich, ob die AfD dieser Geschichte freiwillig fern bleibt? Also ich frage mich immer, die sind ja im Bundestag vertreten. Also im Grunde genommen hätten sie ja sozusagen als 6. Partei im Bundestag hätten sie grundsätzlich, könnten sie genauso da sitzen. Vielleicht wollen sie nur nicht, weiß ich nicht.
Das ist richtig. Die wird aber explizit nicht eingeladen. Also ich habe gelesen, die AfD wird explizit nicht eingeladen.
Okay.
Ist auch eine klare Haltung. So find ich persönlich auch total in Ordnung. Zumal, also ich habe jetzt nicht wirklich viel von dieser Partei gelesen oder so, aber so zum Thema Digitales und E-Sports haben sie sich, glaube ich, noch nicht so wirklich positioniert.
Ja, ich glaube auch. Die haben sich zu einigen Sachen nicht wirklich positioniert. Ich bin gerade auch beruflich dabei, die Parteiprogramme der 6 im Bundestag vertretenen Parteien durchzugehen. Und das ist wahr. Da stehen auch sehr lustige Sachen drin, wie zum Beispiel wir leugnen den Klimawandel nicht, dass der sozusagen, dass der existiert, aber wir glauben, der Kampf dagegen ist sinnlos und da kann man nichts machen und wir sollten uns dem anpassen. Das machen doch Tiere und Pflanzen auch. Steht wirklich.
Mhm, super. Ja, das ist ja auch richtig so.
Ja, genau. Aber das wäre mal ein schönes Videospiel, ne? Wie sich Menschen, Tiere und Pflanzen dem Klimawandel anpassen, ne? Ja, wenn es immer heißer wird. Naja.
Ja, richtig. Richtig.
Das ja, aber schön, genau, ja. Also du hast recht, da gab es natürlich dann eben noch viel mehr. Es gab ja irgendwie jeden Tag immer so ein paar Sachen. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viel gucken können, aber dafür, dass es eine rein digitale Veranstaltung war, war das recht viel. Und ganz toll war, das muss ich dringend erwähnen, natürlich eben hier wieder diese virtuelle Indie-Arena. Das ist großartig, wie man da durch diese virtuellen, pixeligen Messehallen läuft. Und
wenn sie denn lief.
Ach, hattest du Probleme?
Ich hatte tatsächlich Probleme. Lass mich nicht lügen, Donnerstag früh irgendwie habe ich es tatsächlich vormittags probiert und irgendwann ab mittags ging es dann. Aber Donnerstagvormittag war die Seite überlastet, vermute ich. Also es ging tatsächlich auf diversen Rechnern oder mit verschiedenen Browsern auch keine Chance gehabt tatsächlich.
Okay. Aber ich meine, gut, das spricht ja auch dann dafür, dass einfach viele Leute das Angebot angenommen haben. Ich fand's auch super mit diesen Gamification-Elementen drin. Also das ist wirklich toll gemacht und ich glaube, da sind eben auch viele Firmen, also von einigen habe ich es eben hintenrum so gehört, die waren sehr, sehr zufrieden damit, mit dieser Möglichkeit dieses Auftritts. Also das ist wirklich super gemacht. Wer auch immer das technisch umgesetzt hat, das weiß ich gar nicht. Großen Respekt. Also so macht man digitale Messen. Toll.
Ja, genau, so wie die Indie-Booth-Arena. Aber was die AAA-Titel angeht, fand ich es dann doch wieder ein bisschen enttäuschend, weil du hast zwar Trailer zu sehen gekriegt und du hast Leute gesehen, die was darüber erzählen, aber wenn doch die Indie-Titel das hinkriegen, dass du Demos spielen kannst, warum schaffen es die AAAler nicht? Also du hast jetzt du hast zum Beispiel diese Beta gehabt für 3 Tage limitiert von Riders Republic. Hm. So, warum gibt es denn dann nicht irgendwie 10 Minuten Level von irgendwelchen anderen Spielen? So wie das halt auf der Gamescom ist, dass man da halt sagt, so, wir haben dieses abgeschlossene Ding, haben die so viel Schiss, dass irgendwer da den Code knackt und das Spiel dann kopiert oder ähnliches.
Ja, oder also, das ist einfach so viel aufwendiger, weil es halt AAA-Spiele sind, die dann irgendwo Serverkapazität brauchen und vermutlich entsprechend mehr, oder? Also da könnte es eher sein. Ich glaube nicht, dass da der Quellcode, der wäre ja weiterhin geschützt, ne?
Ja, aber, eben, also, aber das, 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 das ist halt was, was, also, wir haben diese Indie Booth Arena, die ja letztes Jahr schon am Start war, die ja zu Recht preisausgekrönt war.
Ja.
Warum
ja.
schaffen es die, die großen Entwickler nicht ein ähnliches Konzept halt, die Booth Arena? Nimm einfach 5 Blockbuster Games, auch so ein virtuelles Messeding, wo du dich bewegen kannst, wo du dann auch so ein Community Hub hast, und wo du dann einfach dann da auch Demos zocken kannst, die neu sind. Und mit dem Jahr Vorlauf oder mit den anderthalb Jahren Vorlauf beinahe schon, bin ich an dem Punkt echt etwas enttäuscht von einer digitalen Branche.
Ja, ja, das stimmt, ja. Da müsste man mal gucken, ob da wirklich vielleicht eben technische Hürden sind, die, die sozusagen zwischen Indie und AAA. Das kann ich mir vorstellen, aber selbst wenn, also ich meine, Stadia läuft ja auch stabil. Gut, ich meine, da spielen vielleicht viel zu wenig Leute, deswegen. Aber sowas geht ja inzwischen, und zwar längst, ne? Guck mal, OnLive, die in PlayStation aufgegangen sind. Das war ja ein Unternehmen vor 15 Jahren. Ne? Also Streaming ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts brandneues. Ne? Stimmt.
Eben, richtig. Und deswegen, klar kann man jetzt sagen, so ja, da muss ja eine eigene Arena für die PS5-User machen und eine eigene Arena für die Xbox-User. Aber warum macht ihr es denn nicht? Also ich sag mal, die Indie-Studios, die halt jeden Cent dreimal umdrehen müssen, kriegen das irgendwie auf die Kette und ihr Großen nicht.
Ja.
Also, wie gesagt, klar, man hat sich noch drauf gehofft, irgendwie in dieses Hybridmodell der Gamescom zu machen und ähnliches, aber da muss man doch eigentlich irgendeinen Plan B haben. Zumindest, dass man halt sagt, ey, komm, wir haben zumindest ein bisschen was zum Anspielen und nicht nur ein Video zu gucken. Ja. Weil so schön diese Gamescom Now-Plattform, wo alles gebündelt war, war. Ein Trailer-Video kann ich mir jederzeit angucken. So, dafür brauche ich nicht dieses virtuelle Messekonstrukt im Hintergrund. Und das ist halt auch strategisch nicht unbedingt klug, dass das Ding dann auch Gamescom heißt.
Naja, aber ich meine, du hast ja eben auch schon inhaltlich zur Opening Night Live gesagt, wenn man eben mit dem vermeintlichen Director's Cut eben von Death Stranding endet als großem Knaller. Wie gesagt, das Spiel super, gefällt mir sehr, aber du hast schon recht. Ich meine, das war jetzt nicht der große Knaller fürs Ende. Das heißt ja auch einfach, dass inhaltlich im Bereich AAA jetzt gar nicht so viel auf dem Tisch lag, ja. Was hätten sie denn machen sollen? Also, es sind ein paar Titel, die jetzt relativ bald erscheinen, und da haben sie sich eben zum Beispiel gegen Deathloop entschieden, wie du gesagt hast, überraschenderweise, aber eben für Far Cry 6, das kommt ja auch relativ bald. Battlefield war, glaube ich, auch nicht drin. Es ist ja auch nicht mehr
so lange. Nein, Call of Duty war drin, genau. Call of Duty war drin, Battlefield nicht, genau.
Ja, ne, 2042 kommt ja auch relativ bald raus. Aber ich meine, so die ganz großen Knaller, irgendein fettes Announcement oder so, das gab's gar nicht.
Ja, ja, gut, wie gesagt, abgesehen von abgesehen vom Anfang, ne, also abgesehen von Saints Row und halt auch Marvel, ne, also das waren schon tolle Dinge, und konkreter Termin für Halo Infinite war ja auch noch dabei, darf man nicht vergessen, 8. Dezember, knappes Jahr später als eigentlich mal angedacht, sollte ja eigentlich mit dem Release der neuen Xbox im November letzten Jahres kommen, aber wenigstens schaffen sie es irgendwie noch, hoffentlich, Halo Infinite dann doch noch im 20-jährigen Jubiläumsjahr von Halo rauszubringen.
Ja, und hoffentlich würdig für die 9. Konsolengeneration umgesetzt, denn das, was die damals gezeigt haben, das war ja wirklich lachhaft. Also
entschuldigung. Richtig. Das stimmt, das stimmt.
Selber gesehen haben.
Ja. Aber auch da bemerkenswert, ne? Xbox hat Halo aufgehoben für die Opening Night und nicht in seiner eigenen Xbox Night, die ein Tag vorher war. Übrigens bei der realen Gamescom auch gerne Xbox Event am Tag vor der offiziellen Eröffnung der Gamescom. In den letzten Jahren gab es öfter mal. Und die haben dann sich Halo auch aufgespart für die offizielle Opening Night wahrscheinlich, weil die gedacht haben, da gucken mehr Leute zu.
Ja, vermutlich, ja. Nee, das stimmt. Interessant. Ich meine, es ein Spiel, genau, was sozusagen erstmal nur verschoben wurde, aber nicht ganz unwichtig zu wissen, wann es jetzt wirklich rauskommen soll.
Ja, richtig, genau. Ja. Auf der anderen Seite, gut, Gamescom digital, nächstes Jahr hoffentlich dann nicht mehr ganz so nötig, einfach weil wir uns wieder in echt treffen können.
Ja, wir drücken alle die Daumen. Also da kann uns mal die vierte Welle und die Delta-Variante können uns mal, ne? Wir hoffen ja drauf. Ich habe gehört, 60% ist die Bevölkerung durchgeimpft. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und wenn es noch ein bisschen höher klettert, die Zahl, dann glaube ich, kann man sich tatsächlich an die Hoffnung klammern, 2022 wieder in Köln vor Ort zu sein. Das wäre schön.
Absolut richtig. Aber es gibt ja eine Sache, wo wir vor Ort sein können.
Game in der Tat. Es gibt ja noch andere Spiele-Events. Richtig.
Genau, richtig. Und da dürfen wir uns auch sehr, sehr, sehr freuen, dass wir als Alt und Spiele auch ein Teil sein dürfen. Und zwar von den Gaming Days im Zack in Düsseldorf. Am 9. Oktober, beziehungsweise am 10. Oktober, an dem Sonntag, ist es soweit. Da gibt es die Gaming Days im Zack. Und dahinter verbirgt sich ein spannendes Konzept, wo es den ganzen Tag um Videospiele geht.
Richtig, das geht eigentlich Samstagabend schon los mit so einer Art Eröffnung. Also das ist quasi die Opening Night Live. Ja, genau. Leider, Jeff Keighley hatte keine Zeit. Stattdessen müssen da so ein paar abgehalfterte Podcaster, glaube ich, reisen an, habe ich gehört.
Also Jeff Wienke und Andreas Keighley.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Das merken wir mal uns. Genau, absolut. Ein tolles Gaming-Event. Also, wer die Gamescom vermisst hat, ab nach Düsseldorf ins Zack.
Genau, richtig. Denn da gibt's eine ganze Menge Programm. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Teil von Alt und Spiele werden, denn wir nehmen auch dort vor Ort einen Podcast auf. Aber es gibt auch andere spannende Panels und Diskussionsrunden. Beispiel gibt es da das Elex-Universum, erklärt von Jenny und Björn Pankratz, also die uns über Elex aufklären werden. Oder aber auch natürlich eine Indie-Messe, wo so ein paar Spiele-Spielen aus NRW mit dabei sind vor Ort. Also sprich, eine ein bisschen Gamescom-Feeling vielleicht sogar. Mhm. Dann gibt es Impro-Theater mit den Looters aus Düsseldorf. Es gibt Diskussionspanels zu Diversity in Videospielen und Let's Plays auch und so weiter und so fort. Also lohnt sich auf jeden Fall, nach Düsseldorf zu kommen.
Richtig, genau. Also wirklich so von bunt unterhaltsam bis eben ernst und kulturell anspruchsvoll ist da die ganze Bandbreite der Spiele abgedeckt inhaltlich. Das wird ein tolles Event und wie gesagt, ne, ich schließe mich dir an, bin total froh, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen und dem einen kleinen Rahmen verpassen dürfen. Solche Events sind total wichtig, finde ich, weil sie einfach die Branche und eben die Produkte dieser Branche nochmal in ganz andere Schichten tragen, finde ich. Ne? So eine Gamescom ist natürlich ein Riesen-Event, aber da gehen halt Gamer hin und wenn man in so einem Ort wie dem Zack, wo eben ganz viel Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden, wenn man da hingeht, ich glaube, dann öffnet man das nochmal anderen Zielgruppen, die vielleicht nicht so viel mit Videospielen bisher am Hut haben, aber sagen, oh, ich gehe gerne Zack, gehe ich mal hin.
Genau, also, richtig.
Wichtiges Event. Kann man
auf jeden Fall vorbeischauen. Ist auf jeden Fall spannend und lustig, weil halt auch immer nette Menschen da sind. Das ist ja Kultur aus der Konsole, ist ja sozusagen die Mutterveranstaltung, nennen wir sie mal. Da haben wir uns das letzte Mal in echt gesehen.
Haben wir uns gesehen. Das stimmt. Das ist jetzt aber auch schon wieder, oh Gott, anderthalb Jahre her oder so ein Scherz, ne?
Tatsächlich gefühlt anderthalb Jahre. Es war im Herbst letzten Jahres.
Ah, okay. Ups, pardon.
Ich meine, es war so Oktober rum.
Ja, nee, du wirst recht haben. Stimmt, genau. Nee, auch ein schönes kleines Feines-Event oder Eventserie. Genau, also das heißt, das ist auch nicht neu für das Zack. Die haben da schon irgendwie einen Schwerpunkt. Der Carsten Preuß, hat das ja betreut oder ins Leben gerufen und macht das eben ganz fantastisch. Das stimmt. Dazu muss man aber auch sagen, es ist in Düsseldorf gut aufgehoben, weil man hat da eben so tolle Talente wie eben Jenny und Björn von Piranha Bytes und natürlich viele andere Studios. Ubisoft ist da ja ganz groß um die Ecke, beziehungsweise eben ehemals Blue Byte. Also NRW ist ein bedeutendes, wichtiges Land für die Spieleentwicklung, ne? Von den ganz großen bis hin zu den ganz kleinen Indie-Unternehmen.
Absolut, absolut richtig. Und deswegen, also den Tag könnt ihr euch schon mal vormerken, da gibt es zumindest so ein bisschen dann Gaming-Branche-Treffen.
Und mit uns, genau, wie Tobi schon gesagt hat, ihr könnt dabei sein, wenn wir Folge 40, ist auch noch eine runde Folge,
ja,
aufzeichnen. Und ihr könnt, ich weiß nicht, ihr so Schimpfworte oder irgendwie Penis oder so könnt ihr dann mit reinrufen. Ja, also das wird ein großer Spaß.
Ja. Wobei, vielleicht wird es ja auch Folge 41, weil bis dahin ist noch so viel Zeit, dass wir vielleicht sogar noch eine Folge schaffen könnten dazwischen. Ne?
Das ist ja doof, ne? Dann müsste das aber irgendwie Folge 39b sein, finde ich.
Das ist so ein bisschen wie alt werden, ne? Ich bin keine 40, ich bin 39.
Ah. Genau. Richtig. Ja.
Dann machen wir eine kleine Intermezzo-Folge.
So eine halbe Folge.
Finde ich auch eine gute Idee.
Ja.
Ja. Mensch, Andreas, jetzt haben wir über die Gamescom gesprochen, wir haben über die Gaming Days gesprochen. Sollen wir vielleicht noch reden, was wir zuletzt gezockt haben?
Wollte ich, das ist ein super Vorschlag. Hätte ich jetzt auch gerade irgendwie gesagt, genau, was uns vielleicht auch beruflich beschäftigt hat, weil das hängt ja damit zusammen. Also ich habe ja anlässlich des Gamescom-Auftaktes auch einen Bericht machen dürfen fürs ZDF und habe dann eben zusammen mit den Planern und den Leuten aus der Redaktion das Thema Politik in Videospielen geplant. Also hab mir eben Far Cry 6 nochmal genauer angeguckt, obwohl ich es noch nicht spielen konnte. Hab mir eben Battlefield nochmal genauer angeguckt, aber eben auch viele andere Spiele und nochmal so abgeklopft auf Politik und Haltung in Videospielen und fand das ein spannendes Thema und würde behaupten, das wird mehr. Also Far Cry 6 ist da ja, glaube ich, ein ganz interessantes Beispiel, weil es ja auch diese Diskussion gab um den Narrative Director, der eben in so einem Blog-Eintrag deutlich gesagt hat, ja, unsere Geschichte ist eine politische Geschichte. Das hat man bei Far Cry 5, glaube ich, noch nicht so gewagt, deutlich zu sagen. Sie sind dann auch wiederum zurückgerudert und haben dann gesagt, na ja, also wir wollen keine politische Aussage treffen, oh Gott, nein, nein. Aber es ist eine politische Story, immerhin. Also da passiert auch was in der Branche. Also Videospiele werden aus meiner Sicht eben politischer, zeigen mehr Haltung. Und das habe ich eben intensiv gespielt. Darüber hinaus aber eben noch mehrere andere Indie-Spiele. Ich habe 12 Minutes gespielt, was eben gerade erschienen ist. Eben ein super Spiel mit einem, wie heißt das, einem Zeitloop, einer Zeitschleife, genau, in der man da gefangen ist, eben 12 Minuten, die sich immer wiederholen, aber du hast mit jedem neuen Playthrough, hast du ja eben das Wissen, das du mitnimmst, was ist wo und was kann man wo kombinieren und wie komme ich aus dieser Situation, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, wie komme ich da sinnvoll raus, also das ist untäglich grüßt das Murmeltier als Videospiel. Ähnlich wie in Deathloop, ähnlich wie in Returnal, über das wir ja auch schon gesprochen haben.
Richtig, also auch genau. Auch ein Trend dieses Jahr tatsächlich. Ne? Returnal haben wir diese Schleife, wobei es ja keine wirkliche Zeitschleife, sondern eine Todesschleife. Bei Deathloop und bei 12 Minutes sind es Zeitschleifen, aber es ist im Grunde das gleiche Prinzip. Wobei, also ganz ehrlich, gab es eigentlich damals ein Videospiel zu und täglich grüßt das Murmeltier?
Eine sehr gute Frage. Ich wüsste es nicht.
In meinem Kopf spielt gerade eine 8-Bit-Version von I Got You, Babe.
Oh ja, sehr gut.
Das kann man wunderbar in 8-Bit programmieren, glaube ich.
Ja.
So, also, ne, wenn irgendein Indie-Entwickler von euch denkt, Mensch, ich brauche eine Spielidee, macht ein Spiel zu und täglich grüßt das Murmeltier, so mit diesem Autofahren. Ich google das jetzt mal, ob es das gab.
Ja, gute Frage, ja. Wie hieß denn diese überragende Schauspielerin? War natürlich furchtbar verknallt. Die so als Pixel-Variante, auch sehr süß.
Groundhog Day like father, like son.
Nein.
Die Fortsetzung des legendären Erfolgsfilms in virtueller Realität erschien am 17.09. bei Steam.
17.09. welches Jahr?
2019.
Aha, ach was, relativ aktuell. Ach,
guck mal, ein VR-Spiel, ja, von den Entwicklern von Deadlight, Rime, Invisible Hours und The Sexy Brutal.
Sagt mir nichts, aber spannend und in VR. Ich meine, VR halte ich ja eh für eine Plattform, die viel besser geeignet ist, die Videospielbranche und Hollywood an einen Tisch zu bringen, was ja 40 Jahre lang nicht geklappt hat, behaupte ich mal. Was in klassischen Videospielen nicht so gut funktionieren mag, das kann in VR viel besser funktionieren.
Ist was dran.
Ja, und zwar, ich finde auch, gibt auch einen konkreten Grund, den ich da dran festmachen würde, und zwar ist ja allein das Umschauen in VR ist ja Interaktion und wird auch mehr als Interaktion begriffen, als jetzt einfach nur die Maus zu bewegen und die Kamera zu drehen. Du guckst dich halt um, das ist schon Interaktion und deswegen muss das, was dir da geboten wird in VR, nicht unbedingt genauso interaktiv sein wie ein herkömmliches Videospiel. Es reicht fast so ein Film, das, was man immer so Metal Gear Solid vorgeworfen hat, stundenlange Cutscenes und alles nicht interaktiv. In VR würde man sich darüber nicht beschweren, weil es ist alles interaktiv. Ne? Du sitzt halt mittendrin. Und vielleicht ist das der Grund, warum das da besser funktioniert. Ich bin ja großer VR-Fan.
Ja, das sagst du in fast jeder Folge.
In jeder Folge. Und spielt Mask Maker. Bitte spielt Mask Maker. Das ist ein fantastisches VR-Spiel.
Okay.
Ja, genau. Also, wie gesagt, da habe ich jetzt so ein bisschen 12 Minutes eben gezockt und eben mich mit diesem Thema Politik in Videospielen beschäftigt. Was hast du denn privat oder und oder beruflich indiziert zocken müssen oder zocken wollen?
Ja, und jetzt komm ich, du kommst mit diesen hochgradigen Indie-Titeln und der Wien gesagt, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Madden 22.
Okay, Madden, ja. Interessant.
Ja, weil ich mag die Madden-Reihe, die ist zwar mega kompliziert, weil es ist ja komplett auf Englisch und so weiter und so fort, aber ich bin ja Football interessiert und habe auch so eine Fantasy-Football-League und ich nutze tatsächlich Madden, weil wir haben nächste Woche den Draft in unserer Fantasy-League, Madden auch, um mich ein bisschen zu orientieren, was die Stärken der Spieler angeht.
Ah, der Draft, jetzt einmal für Fachfremde wie mich erklärt, wenn ich das richtig so grob im Kopf habe, ist es da, wo sozusagen Spieler aufgekauft werden. Genau. Ja? Also die Spielerbörse.
Also genau, die Spielerbörse. Wir sind 10 Mannschaften in unserer virtuellen Fantasy Football League und haben dann einen Termin, zu dem dann nach einer willkürlich ausgelosten Reihenfolge jeder sich dann sein Team zusammen klaubert sozusagen. Ne? Wer zuerst dran ist, darf sich natürlich den besten Spieler oder kann sich natürlich einen der besten Spieler holen und so weiter und so fort. Kannst du beliebig kombinieren. Du kannst dann Wide Receiver von dem Team haben, Quarterback von dem Team etc. pp. Mhm. Und wie gesagt, als Vorbereitung spiele ich dann auch ein bisschen Madden, um so ein bisschen reinzukommen. Aber Madden Fantasy Football spiele ich gerne, ohne Geld auszugeben. Also ich mache das nur, soweit es geht, und mache einfach da tägliche Missionen. Das ist immer so 10 Minuten, Viertelstündchen, kurzweilig, kann man machen. Das andere Spiel, das ich zuletzt gezockt habe, ist No More Heroes 3 auf der Switch. Was vom Niveau her ähnlich Hirn aus und einfach daddeln und prügeln ist. Aber mit sehr guten Gimmicks. Also bei No More Heroes zum Beispiel speicherst du, indem du auf Klo gehst. Und um den Speicherpunkt freizuspielen, musst du in einem Minigame erstmal das Klo mit einem Pömpel reinigen. Und mit der Bewegungssteuerung der Switch zu pömpeln, Ladies and Gentlemen, ist einfach lustig. Hast du Humankind gezockt?
Nicht ausführlich, nee, ich habe mal kurz reingeguckt. Also, aber ein hochinteressantes Spiel, von dem ich mir auch gewünscht hätte, dass man es bei der Gamescom vielleicht ein etwas prominenter noch gezeigt hätte, obwohl es ja, glaube ich, gerade schon draußen.
Es ist schon draußen, war, ne?
Genau, richtig. Genau. Richtig. Ja, also ein, weil es eben, wenn wir sagen, dass das Beat'em-up-Genre auf einmal so ein bisschen sich wieder, ne, so ein Zeigefinger nach oben reckt, dass das Aufbaustrategie-Genre tut es auch mit diesem Spiel. Das ist total spannend. Das ist im Grunde genommen, es erinnert mich sehr an so das erste Civilization und auch diese Begeisterung, die damit einherging, die kommuniziert dieses Spiel sehr. Ich finde das total spannend. Es macht einige Sachen anders, aber bleibt dem Genre auch treu. Also ja, finde ich super. Also es ist irgendwie Civilization 1 neu erfunden.
Ja, genau, richtig. Und das Schöne ist halt, es ist halt auch spielerisch Civilization 6 relativ ähnlich. Es ist allerdings tatsächlich noch umfangreicher als Civilization. Also du hast da noch mehr und andere Möglichkeiten, da Sachen zu machen, weil du halt nicht wie bei Civilization wählst dir eine Kultur am Anfang aus und spielst dann die Kultur bis zum Ende des Spiels. Bei Humankind ist es so, du startest als eine Kultur und kannst dann so bei jedem Epochenwechsel sozusagen dir dann Eigenschaften von anderen Kulturen daraus zuholen. Also nehmen wir mal an, du fängst als Ägypter an und dann bei dem nächsten Epochenwechsel gehst du dann eher auf die Kelten, die ein bisschen kriegerischer sind und so weiter und so fort und puzzelst dir da sozusagen ein Best-of zusammen. Also ein schönes Spiel, aber auch eins, wo man sich wirklich reinfuchsen muss, weil es durchaus kompliziert ist, aber auch gut gemacht. Also kann man nicht anders sagen, wirklich ein würdiger Konkurrent zu Civilization ist Humankind. Das waren so die Spiele, die ich in letzter Zeit gezockt habe.
Hm. Ja, ein klasse Ding. Worauf freust du dich am meisten jetzt so die kommenden Wochen?
Ich freue mich total auf Deathloop. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was Bethesda da auf die Beine stellt tatsächlich. Also das ist ein Spiel, wo ich wirklich forward looke, es zu spielen. Das ist so, ja, so eines der Highlights, die noch kommen. Und Far Cry freut mich auch drauf.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Da bin ich auch gespannt, wie sich das wirklich spielt. Far Cry 5 fand ich sehr, sehr gut, habe ich total gerne gespielt, was ja auch schon eben ein Spiel war mit gehörig politischer Aussage, mit irgendwie religiösen Fanatikern, die es zu bekämpfen galt. Jetzt eben im Grunde genommen ist es ja Kuba. Diese Insel, Yara, glaube ich, heißt die Insel im Spiel. Also auch 4 Buchstaben, es endet mit A, es ist eine subtropische Insel, also die Leute sehen alle so aus, also es passt alles. Das ist im Grunde genommen Kuba. Und genau, da bin ich gespannt drauf, wie sich das spielt und ob das beim Spielen einem bewusst wird, dass da sich doch eventuell eine handfeste politische Geschichte dahinter verbirgt.
Ja, und vor allen Dingen halt einfach Giancarlo Esposito als als Bösewicht irgendwie. Und das ist ja was, wofür Far Cry einfach immer schon gut war, die Rolle der Antagonisten. Zuletzt waren es doch diese drei Geschwister im USA sektenmäßig, ne? Das war doch Far Cry 5.
Ja, genau. Also der Vater, so quasi als Übervater, ne, genau, als Sektenführer, aber eben mit seinem, natürlich mit seiner Familie, weil Diktatoren vertrauen natürlich gerne eben eher den Geschwistern als irgendwie fremden Leuten. Ja, ja, genau. Ja, das war schon richtig, richtig toll gemacht. Ne? Da ging es um Religion, um fanatische Religion und natürlich Politik. Das war schon, ja, das war schon krass.
Und ich bin aufs Easter Egg gespannt. Es gab ja beim letzten Far Cry so ein schönes Easter Egg, was man so schön machen kann, ne, wenn man einfach gar nichts macht, wenn man das Spiel startet. Wenn ihr das bei Far Cry 5 noch nicht ausprobiert habt, startet mal Far Cry 5 nochmal von vorne und macht einfach mal gar nichts. Spannendes Easter Egg. Bin gespannt, was da in Far Cry 6 auf uns wartet.
Oh, das kenne ich auch noch nicht. Okay,
super. Du kennst es auch noch nicht? Ja,
Dann mach
Far Cry 5 an und guck dir die Opening-Sequenz an und mach danach einfach mal gar nichts.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay.
Viel Spaß dabei. Wir klären das in der nächsten Folge auf.
Ah, sehr gut. In der nächsten Folge, die entweder da wird, 39b, oder aber schon Folge 40, live vor Ort aufgezeichnet, im Zack in Düsseldorf. Und seid gerne dabei.
Genau, richtig. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Game on! Und haltet die Ohren steif.
Wiedersehen.
Tschüss.